Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Anne Findeisen bespricht Ernest Hemingway, Der Garten Eden.
Ernest Hemingway, Der Garten Eden. Mit Ernest Hemingways Roman Der Garten Eden, welcher erstmals 1987 im Rowohlt Verlag erschien, begab ich mich auf absolutes Hemingway-Neuland. Ich hatte vorher nie ein Werk des Autors gelesen, aber aufgrund von Veröffentlichungen wie der Novelle Der alte Mann und das Meer, die mir zumindest vom Titel bekannt war, zu seinen bedeutendsten Werken zählt und für die er im Jahr 1954 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, war ich sehr gespannt, was mich erwarten würde. Hemingway beschreibt in seinem posthum veröffentlichten Roman die Geschichte des frisch verheirateten Ehepaars David und Catherine, die sich gerade in den Flitterwochen befinden. Während die Umstände zunächst noch, wie es der Titel bereits andeutet, paradiesisch sind und die beiden das Reisen, die gemeinsame Zeit und nicht zuletzt den Alkohol und das Essen sehr genießen, bekommt diese Idylle bald erste Risse. Während David, der als Schriftsteller tätig ist, sich zum Schreiben zurückzieht, beginnt Catherine, Ausflüge ohne ihn zu unternehmen und sich die Zeit zu vertreiben. Aber nicht nur das. Nach und nach verändert sie ihr Äußeres, indem sie sich die Haare kürzer schneiden und färben lässt und letztlich auch ihren Mann überredet, es ihr gleich zu tun, um die ohnehin schon vorhandene äußerliche Ähnlichkeit noch zu verstärken. Aber auch sexuell möchte sie sich verwandeln, indem sie mit ihrem Mann nicht als Frau, sondern als Junge schlafen will. Während David dies unangenehm ist, drängt Catherine ihn dazu und aus Liebe zu ihr lässt er es geschehen. Zitat Anfang. Niemand wird merken, was ich gerade bin, außer uns beiden. Ich werde nur nachts ein Junge sein und dich nicht in Verlegenheit bringen. Mach dir bitte deswegen keine Sorgen. Zitat Ende. Die Geschichte spitzt sich zu, als Catherine die junge Französin Marita, die das Ehepaar bei einem gemeinsamen Ausflug kennengelernt hat, mit in deren Hotel bringt und sie bittet, gemeinsam mit ihnen dort zu leben und ihr Gesellschaft zu leisten, während ihr Mann sich zum Schreiben zurückzieht. Marita, die zunächst schüchtern auftritt und sowohl in Catherine als auch in David verliebt ist, stimmt dem schließlich zu. David, der diesem Zusammenleben anfangs ablehnend gegenübersteht, findet nach und nach einen Zugang zu Marita, die zudem seine Arbeiten mehr zu schätzen weiß als seine Frau, und verliebt sich schließlich in sie. Damit gerät die ohnehin fragile Ehe Catherines und Davids schließlich völlig ins Ungleichgewicht. Auch das biblische Paradies existiert nur so lange, bis es zum Sündenfall kommt und Adam und Eva, trotz ausdrücklichen Verbots und verleitet durch die Schlange, vom Baum der Erkenntnis probieren. Überträgt man die biblische Geschichte, und dies liegt nun einmal nahe, auf das Buch, ist die Verkörperung der Schlange im Roman Marita. Der Leser erfährt jedoch fast nichts über sie und Hemingways Beschreibungen lassen sie weniger wie die große Verführerin als vielmehr zurückhaltend und devot erscheinen. Was in ihr vorgeht, die Motivationen ihres Handelns oder auch ihre eigene Geschichte und Vergangenheit bleiben im Dunkeln und können nur erahnt werden. Dies kann entweder als Manko an Hemingways Roman verstanden werden oder aber als bewusste Auslassung, wie es das durch Hemingway literarisch geprägte Eisbergmodell beschreibt. Zitat Anfang. Wenn ein Prosa-Schriftsteller genug davon versteht, worüber er schreibt, so soll er aussparen, was ihm klar ist. Wenn der Schriftsteller nur aufrichtig genug schreibt, wird der Leser das Ausgelassene genauso stark empfinden, als hätte der Autor es zu Papier gebracht. Ein Eisberg bewegt sich darum so anmutig, da sich nur ein Achtel von ihm über Wasser befindet. Zitat Ende. Dieses Modell der Auslassungen zieht sich durch das gesamte Buch und findet sich in vielerlei Situationen. Einerseits, was die Person Marita anbetrifft, aber auch über Catherine, die häufig als krank beschrieben wird, erfährt der Leser nie wirklich, was ihr fehlt. Sie verhält sich zum einen dominant, ist zum anderen aber auch sehr labil und es lässt sich nur vermuten, dass sie an einer Depression leidet. Ebenso wenig wird klar, was den Protagonisten David zum Handeln treibt. Er wirkt im gesamten Buch fast willenlos, solange er sich seiner Storys widmen kann und dafür die nötige Ruhe bekommt. Unter der Gegebenheit dieser Umstände scheint er alles über sich ergehen zu lassen, was die Frauen und besonders Catherine von ihm verlangen. Gleichzeitig ist er die einzige der drei Personen, bei der man zumindest das Gefühl hat, dass sie sich vorwärts bewegt und etwas schafft, nämlich indem er immer weiter schreibt und Texte fertigstellt. Abgesehen von diesem progressiven Verhalten scheinen sich die Dinge vor allem in Form von Badeausflügen, dem Zubereiten von Getränken etc. zu wiederholen. Ein Spannungsbogen ist dadurch nicht gegeben und der Roman vermittelt den Charakter einer nüchtern sachlichen Erzählung. Letztlich scheitert der Konventionsbruch, den die drei Protagonisten mit ihrer Beziehung eingehen. Denn ein Zusammenleben zu dritt funktioniert nicht und endet darin, dass Catherine die Storys ihres Mannes ohne sein Wissen verbrennt und kurz darauf die Stadt verlässt. David lässt auch dieses Verhalten mehr oder weniger geschehen, obwohl die Verbrennung seiner Geschichten das Schlimmste für ihn ist. Zitat Anfang. David stand auf und sah sie an. Er fühlte sich völlig leer. Es war, als ob man auf einer Bergstraße um eine Kurve führe und da wäre keine Straße mehr vor einem, sondern nur noch ein Abgrund. Zitat Ende. Sein Verhalten lässt sich mit dem von Gertrude Stein geprägten Begriff der Lost Generation erklären, die darauf ausgerichtet war, ihr Leben irgendwie zu meistern und das Schicksal mit Fassung zu ertragen. Der Garten Eden bleibt wie auch zu Beginn des Buches nur zwei von drei Personen vorbehalten, sofern man überhaupt noch von einem solch paradiesischen Zustand sprechen kann. Weiterhin unübersehbar sind die biografischen Bezüge, die Hemingway in sein Werk einfließen lässt. Da wären einerseits seine eigenen Kriegserfahrungen, die er seinen Protagonisten in seinen Geschichten aufarbeiten lässt, andererseits seine Affäre mit dem Model Pauline Pfeiffer in einer Zeit, in der er selbst verheiratet war, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Letztlich ist es ein Buch, das mich in gewisser Weise fragend zurückgelassen hat. Auf der einen Seite hat es Hemingway durch seinen Stil der Auslassungen geschafft, in mir eine gewisse Beklemmung gegenüber des Innenlebens von Catherine hervorzurufen und an ihrem inneren Chaos Anteil zu nehmen, was meiner Meinung nach von großem literarischen Feingefühl des Autors zeugt. Auf der anderen Seite haben eben diese Auslassungen bewirkt, dass ich gewisse Handlungen nicht nachvollziehbar fand. Es ist kein Buch, das man mal ebenso nebenbei liest und auch kein Buch, das einen wahnsinnig fesselt. Und trotzdem besitzt es eine gewisse Spannung, die nicht dem klassischen Sinn von Spannung entspricht und einen trotzdem weiterlesen lässt. Nachdem ich nun ein erstes Werk von Hemingway gelesen habe, bleibt zu sagen, ein neuer Autor und ein neuer Stil, an den ich mich erst gewöhnen musste, aber sicher nicht das letzte Buch, das ich von ihm gelesen habe.